Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf Falstorf.com wird Folgendes gesagt. Der Immobilienmarkt erholt sich. Die Wohnungspreise ziehen wieder an und es gibt neue Projekte. Dennoch ist noch lange nicht alles eitle Wonne, warnen Experten. Genau der richtige Moment für clevere Investoren, die Chancen sehen, wo andere nur Unsicherheit wittern. Nach Jahren des Stillstands, steigender Baukosten, schwerer Finanzierbarkeit und Bauträgerinsolvenzen bekommt nun auch der heimische Wohnungsmarkt wieder eine Perspektive. Wie wichtig das eigene Zuhause ist, zeigt eine aktuelle Umfrage, die vor allem eine Neuerung ans Tageslicht bringt, dass nämlich 96% der Österreicher ihre Wohnung als Ort der Geborgenheit und Erholung empfinden. Ist jetzt noch nicht so überraschend, dass das Zuhause zunehmend als Statussymbol wahrgenommen wird. Hingegen schon dass nämlich 96% der Österreicher ihre Wohnung als Ort der Geborgenheit und Erholung empfinden, ist jetzt nicht so überraschend. Dass das Zuhause zunehmend als Statussymbol wahrgenommen wird, hingegen schon. 2025 sehen 2/3 darin ein Symbol persönlichen Erfolgs. 2016 waren es nur 50%. Eigentümer 71% und Hausbewohner 69% identifizieren sich besonders stark damit, so die Umfrage von ImmoScout24. Durchatmen ist also angesagt. Jubelschreie sind verfrüht. Der einstige Leitsatz Survive Till 2025 hat erwartungsgemäß zeitlich nicht gehalten. Wir sehen Safe Haven 2027 nach wie vor als realistisch an, sagt ÖRAG-Vorstand Stefan Prezovic. Nach Einschätzung der ÖRAG zeigt sich nun eine Phase der Konsolidierung. Wer heute handelt, muss bereit sein, Risiken zu tragen, ob als Investor, Bank oder Eigentümer, resümiert der Vorstand. Was sagen die Fakten? Im ersten halben Jahr 2025 wurden in Österreich wieder Immobilien im Wert 1,6 Milliarden Euro gekauft. Das ist durchaus in Ordnung und der höchste Wert seit Beginn der Zinswende. Wien hält mit über 1 Milliarde den größten Anteil, besonders gefragt, Wohnimmobilien mit stabilem Cashflow. Geschwister, aus diesem Artikel ist zu entnehmen, dass clevere Investoren im Immobilienmarkt clevere Chancen sehen können, während andere Unsicherheit wittern. Und das hat damit zu tun, dass man ein unterschiedliches Blickfeld hat. Und wenn die Betrachtungsweise richtig orientiert ist, dann können clevere Investoren in der Tat davon profitieren. Liegen sie jedoch falsch, dann kann es ein fatales Ergebnis für ihre Investition herbeiführen. Auch für die andere Seite, die auf Unsicherheit setzen, kann es ein vernünftiger Gedanke sein, sich nicht in falschen Spekulationen zu verstricken. Aber wenn Ihre beängstigende Annahme nicht der eigentlichen Realität entspricht, so können Sie Möglichkeiten auslassen, die Ihnen erhebliche Türen geöffnet hätten. Unser heutiger Abschnitt befasst sich ebenso mit 2 Standpunkten. In der eine Menschengruppe zu den Überwindern am Ende gehören, wird und die andere Partei schrecklichen Plagen ausgesetzt ist. Wie gewohnt wollen wir kurz besprechen, wo wir uns gerade befinden, bevor wir unseren aktuellen Bibelabschnitt inspizieren. Das letzte Mal haben wir die Ertragszeit zwischen den Gerechten und den Ungläubigen gesehen. Der Menschensohn, also der Herr Jesus Christus, war für die Gläubigen zuständig, während der Engel die Gottlosen in den Kelter des Zornes Gottes hineingeworfen hat, in der sie außerhalb der Stadt getreten wurden. Und es zeigt das Ende der Zeit. Allerdings gebraucht das Buch der Offenbarung verschiedene Beschreibungen, um uns auch weitere Details zu offenbaren. Exakt so verhält es sich in unserem Kasus. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren heutigen Predigtext heranziehen. Und zwar Offenbarung Kapitel 15, die Verse 1 bis 8, wo es heißt: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und nach diesem sah ich, und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reiner und glänzender Leinwand und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Vers 1 beginnt damit, dass Johannes ein anderes Zeichen im Himmel gesehen hat. Dieses Zeichen, das hier beschrieben wird, ist nicht mit einem Wunder gleichzusetzen, das beispielsweise in Matthäus Kapitel 12, Vers 39 eingefordert wird. Bei unserem Punkt handelt es sich lediglich um ein Signal, das Aufmerksamkeit erregt und Bedeutung besitzt. Und diesem Zeichen werden zwei Attribute zugeordnet. Es ist groß und wunderbar. Und das hat damit zu tun, dass sieben Engel aufgezeigt werden, welche die sieben letzten Plagen haben. Und mit diesen sieben letzten Plagen ist der Zorn Gottes vollendet. Und dies führt uns zu unserem heutigen ersten Anwendungspunkt. Und zwar der Blick auf die sieben Plagen. Die Zahl 7 bezeichnet den universellen, allumfassenden Charakter der Plagen. Und es sind die letzten Plagen, denn sie leiten über zur Beschreibung des endgültigen Untergangs der Macht des Teufels in ihren verschiedenen Formen und zum Bericht über das letzte Gericht Gottes. Und mit diesen 7 Plagen ist der Zorn Gottes vollendet. Das griechische Verb für vollenden ist LST. Und es konzentriert sich darauf, eine Handlung, ein Ziel oder eine Verpflichtung zu ihrem beabsichtigten Ziel zu führen. An unserer Stelle wird gesagt, dass mit dem sieben Plagen Gottes Ziel bezüglich seinem Zorn zum Abschluss gebracht wird. Und solange die sieben Plagen nicht vollständig ausgeführt sind, wird sein Zorn auch nicht ablassen. So war es auch nach der Ermordung eines Drogenbosses, wo es laut SRF heißt: Nach der Tötung des mächtigsten Drogenbosses Mexikos haben Bandenmitglieder Brände gelegt und Straßenblockaden durchgeführt. Schweizerinnen und Schweizer in Mexiko erzählen, wie sie diese Zustände vor Ort erleben. Im Morgengrauen des 22. Februars hatte eine mexikanische Militäreinheit El Menco den Chef des Jalisco-Kartells in seinem Versteck südlich der Stadt aufgespürt. Bei einem Schusswechsel wurde er verletzt und starb noch während des Flugs Richtung Mexiko-Stadt. Der Angriff auf einen Mann dieses Kalibers wird von seinen Gefolgsleuten nicht stumm hingenommen. Noch während des Vormittags verwandelte sich Guadalajara in eine Kriegszone. Geschäfte, Tankstellen und Banken wurden in Brand gesetzt. Bandenmitglieder schossen auf Sicherheitskräfte und zahlreiche Autos. Busse und Lastwagen wurden auf wichtige Straßenverbindungen gestellt und angezündet. Natürlich, wenn Drogen nicht mehr verkauft werden, ist der Zorn der Kartelle in Gottes Augen nicht berechtigt. Aber das Prinzip der Vergeltung bleibt dasselbe, wenn man seine Glut ausschüttet, bis man sich gerecht hat. Und an dieser Stelle lasst uns gleich die Verse 5 bis 8 vorwegnehmen, denn da sieht Johannes den Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel geöffnet. Der alttestamentliche Begriff Wohnung des Zeugnisses taucht schon in 2. Mose 38, Vers 21 auf und da lesen wir: Dies ist die Berechnung der Kosten der Wohnung des Zeugnisses, die auf Befehl Moses gemacht wurde. Hier wird also betont, dass dieser himmlische Tempel dem Stiftszelt entspricht, in dem sich die Lade des Zeugnisses befunden hat. Und diese Lade hatte beide Tafeln des Zeugnisses. Siehe 2. Mose, Kapitel 31, Vers 18. Es verkörpert auch den Gnadenbund, den Gott durch Mose mit Israel geschlossen hat und umfasst die 10 Gebote. So ist Gott im Begriff, mit denen abzurechnen, die sein Gesetz gebrochen haben und seine Verheißungen des Schutzes und der Erlösung für sein Volk zu erfüllen. Und in Vers 6 tauchen die 7 Engel mit den 7 Plagen aus dem Tempel Gottes hervor. Ihre Präsenz stammt also direkt aus Gottes Gegenwart. Und das erklärt auch, dass sie mit reinem und glänzenden Leinen bekleidet sind. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 8 erfahren wir: Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und das heißt, wenn diese 7 Engel Gericht ausüben, tun sie nichts Böses. Sie handeln absolut in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Zudem haben sie goldene Gürtel um die Brust gegürtet. Das Bild erinnert an den Menschensohn in Offenbarung Kapitel 1, Vers 13, der ebenfalls mit einem goldenen Gürtel erscheint. Sie identifizieren sich also mit dem Herrn Jesus Christus in seiner Ausführung der göttlichen Mission. Man beachte, dass die 7 Plagen in 7 Schalen zu sehen sind, die ebenso die Farbe Gold beinhaltet. Und das unterstreicht Gottes gerechtfertigtes Handeln in seinem Zorn. Des Weiteren sehen wir in Vers 7, dass eines der 4 lebendigen Wesen den 7 Engeln die 7 goldenen Schalen gegeben hat. Den 4 lebendigen Wesen sind wir bereits in Offenbarung Kapitel 4 begegnet und sie vereinen Merkmale der Cherubim und der Seraphim. Und sie unterscheiden sich von den Engeln in der Hinsicht, dass sie Tag und Nacht heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der da kommt, rufen. Und hier fungiert eines der 4 lebendigen Wesen als Beauftragter Gottes und überbringt die 7 goldenen Schalen. Und bei der Öffnung der ersten 4 Siegeln des Lammes waren sie auch bei der Verkündigung beteiligt. Es zeigt, dass sie ebenso in das Gerichtsgeschehen einbezogen werden. Und diese 7 goldenen Schalen sind voll von der Zornglut Gottes. Nicht, dass es uns entgeht. Es ist nicht halb voll, sondern komplett voll. Der volle Zorn Gottes wird die Ungläubigen treffen. Nichts wird verschont bleiben. All das Wüten Gottes wird deutlich zu vernehmen sein. Und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird hier auf die ewige Natur Gottes verwiesen. Dieser harte Zorn wurde durch die Leute gegen den ewigen Gott ausgelöst, wenn man ihn nicht anerkennen will. Und die Schlussfolgerung in Vers 8 zeigt, dass der Tempel erfüllt wurde mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Der Rauch zeigt also die Präsenz der Herrlichkeit Gottes und seiner Kraft. Das ist bemerkenswert, denn sowohl seine überragende Herrlichkeit und einzigartige Kraft werden in dem starken Rauch zum Ausdruck gebracht. Es zeigt lediglich seine markante Gegenwart. Und sie ist so prägnant, dass niemand in den Tempel hineingehen konnte, aber nur so lange, bis die 7 Plagen vollendet waren. Warum konnte niemand in den Tempel Gottes hinein? Da der Zorn Gottes in vollem Maß ausgeschüttet werden muss. Und es ist auch ein Bild dafür, dass die Tür zur Reue endgültig geschlossen ist. Keine Gebete mehr an Gott können dies nun verhindern. Keine Gnade wird mehr gewährt werden. Die Barmherzigkeit Gottes ist endgültig vorüber. Es ist nur noch mehr purer Zorn im Gange. Das war also der Blick auf die 7 Plagen. Und nun kommen wir zu unserem zweiten Anwendungspunkt, der Blick auf die Überwinder der Zukunft. Die Verse 2 bis 4 geben uns nämlich einen Einblick darüber, wie der Standpunkt der glorreichen Sieger sein wird. Johannes sieht etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt ist. Hier können wir uns fragen, was das zu bedeuten hat. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 6 konnten wir sehen, dass vor dem Thron Gottes ein gläsernes Meer war. Das gläserne Meer ist ruhig im Gegensatz zu den feindlichen Mächten, die mit dem stürmischen Meer aufgezeigt werden. Es ist klar und nicht chaotisch strukturiert. Doch an unserer Stelle ist es mit Feuer vermischt und es kommt im Kontext mit den Überwindern vor, die sich nicht am satanischen System beteiligt haben. Sie sind als Sieger über das Tier, über sein Bild, über sein Mahlzeichen und über die Zahl seines Namens hervorgegangen. Das gläserne Meer mit dem vermischten Feuer zeigt also deren triumphierenden Standpunkt auf. Was auch erwähnenswert ist, dass das Feuer im Zusammenhang mit dem Gericht über das Tier in Daniel Kapitel 7, Vers 11 auftaucht. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Ergänzend haben sie auch Hafen Gottes gehabt. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Das Volk Israel hat das Lied gesungen, unmittelbar sie durch das Rote Meer gezogen sind und vor den ägyptischen Truppen gerettet worden waren. Dieses Lied verweist auf den Sieg und die Rettung der Erlösten. Siehe dazu 2. Mose Kapitel 15, die Verse 1 bis 21. Und das Lied des Lammes hat dieselbe Assoziation des Triumphes und des Heils. Verpassen wir das nicht. Dass beide Lieder hier zur Sprache kommen, zeigt letztlich, dass beide Lieder miteinander verknüpft sind und es Gott war, der vom Alten Testament seinen Heilsplan in Christus zur Fülle gebracht hat. Und es ist derselbe Gott, der das ethnische Israel befreit hat. Und es ist derselbe Gott, der das geistliche Israel aus Juden und Heiden erlöst hat. Und Gott hat nicht nur damals sein Volk vom ägyptischen Pharao befreit, sondern hat es auch hier vom Nachfolger des endzeitlichen Tyrannen. Wir haben also einen Exodus des Alten Testaments, der sich wieder im Neuen Testament findet Und so werden davor die sieben Plagen zur Erwägung gezogen. Und deswegen bekommt er auch die gebührende Ehrerbietung. Seine Werke sind groß und wunderbar. Psalm 139, Vers 14 sagt jenes: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Gottes Tätigkeiten sind wahrhaftig groß. Sie sind in der Tat äußerst wunderbar. Was er umsetzt, hat Hand und Fuß. Was er vollbringt, ist eine grandiose Leistung. Was er tut, ist durch sein Alleinstellungsmerkmal gekennzeichnet. Er ist Herr, ja, Herr der Herren. Er ist Gott, der Allmächtige, der einzige und unsterbliche Gott, der von Ewigkeit her existiert. Der Pantokrator, der in seiner Macht das verwirklicht, was ihm wohlgefällig ist. Und seine Wege sind gerecht und wahrhaftig. Gerecht beschreibt das, was mit Gottes Wesen, seinem Willen und seinem Maßstab für das Rechte im Einklang steht. Jedem wird beispielsweise die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen, wenn er an den Herrn Jesus Christus glaubt. Römer 3, Vers 22. Das Wahrhaftige legt den Fokus auf das, was im Wesentlichen wahr ist und spiegelt die Realität wider, die sowohl innen als auch außen stattfindet. In Johannes 6, Vers 32 sagt der Herr Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Und wer sollte ihn nicht fürchten und seinen Namen preisen? Dies finden wir auch in Jeremia Kapitel 10, Vers 7. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Die spezifische Furcht vor Gott und der Lobpreis ist begründet, denn er ist heilig und seine gerechten Taten sind offenbar geworden. Was er vor den Augen der Welt getan hat, zeigt seinen heiligen Charakter, denn er ist in die Tat eingeschritten. Er hat dementsprechend gehandelt. Er hat nichts außer Acht gelassen, sondern Gerechtigkeit walten lassen. So ist es nicht verwunderlich, dass alle Völker zu ihm kommen werden, die sich mit einer gottesfürchtigen Haltung identifizieren können. Und dies führt auch dazu, dass er zu Recht angebetet wird. Wir konnten also heute zwei Sichtweisen sehen, was den Ungläubigen bevorsteht und was den Überwindern erwartet. Ab dem nächsten Mal werden wir dann im Detail auf die sieben Plagen eingehen. Der heutige Text war daher als eine grobe Einleitung zu sehen, die in weiterer Folge ausgeführt wird. Doch wir können uns schon heute fragen, welche wir von diesen Sichtweisen bevorzugen. Wollen wir unter den sieben Plagen stehen oder zu den Überwindern gehören? Was ist uns wichtig? Haben wir das Bedürfnis, Gottes Heiligkeit anzuerkennen, sodass wir nicht unter seinem Zorn stehen? Oder wenden wir unser Gesicht von ihm ab, sodass uns zu Recht seine volle Wut trifft? Wäre es nicht besser, zu denen zu gehören, die sich vor ihm als gerecht erweisen können, oder als Übeltäter entlarvt zu werden? Viele Menschen haben nämlich eine vergängliche Sichtweise. Sie interessieren sich für das Hier und Jetzt, in der der materielle Wohlstand eine dominante Rolle gegenüber Gott hat. Und so zeigen sie in Wahrheit, dass sie sich nicht auf Gott fokussieren, da ihre Prioritäten in dieser abgefallenen Welt liegen. Viele Menschen bevorzugen Homosexualität, obwohl jeder geliebte Mensch ausschließlich aus der liebevollen Vereinigung zwischen Mann und Frau stammt, die wiederum Gottes Ebenbild repräsentieren, der die Liebe per Definition ist. Viele Menschen haben Sex vor der Ehe und das wird in der Heiligen Schrift als Unzucht bezeichnet. Denn Gott hat Sex exklusiv in der Ehe vorbehalten, da es nur zwischen Ehemann und Ehefrau praktiziert werden darf, die eine heilige und liebevolle Gemeinschaft verkörpern. Viele Menschen konsumieren Pornos, da sie nicht von ihren pervertierten Begierden ablassen wollen und Gottes Standard beherzigen. Und andere Menschen sehen zu Recht, dass sie vor Gott schuldig sind und sie gestehen es auch ein. Sie bekennen, dass sie vor seinem heiligen und gerechten Wesen nicht standhalten können und seinen vollen Zorn verdienen. Und so berufen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus. Und das muss sich auch im wahren Leben zeigen, wo man nicht mehr den alten und sündigen Wandel in Anspruch nimmt. Und ist das der Fall, so beweisen sie, dass ihre aktuelle Sicht mit den Überwindern am Ende in Übereinstimmung steht. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.